Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Sie alle, denke ich, kennen das Lied aus den 1930er Jahren, Ein Freund, ein guter Freund. Und da heißt es in der zweiten Zeile, ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. In der Tat, ein guter Freund, das ist ein treuer Freund, möglichst bis in den Tod. Und Freunde bis in den Tod, das wäre auch der passende Titel für die Geschichte von zwei Männern, deren Beziehung an Karfreitag noch einmal auf die härteste Bewährungsprobe gestellt wurde, nämlich Jesus und Johannes. Was ich an dem Johannes am meisten mag, das ist die Art, wie er Jesus liebte. Seine Beziehung zu Jesus war eigentlich ganz einfach. Man bekommt den Eindruck, dass für Johannes Jesus vor allem ein treuer Freund war. Ein Geschichtenerzähler? Und was für einer? Ein Wundertäter? Auch das. Der Messias? Oh ja. Gottes Sohn? Jawohl. Aber bei allem war Jesus für Johannes vor allem ein Freund. Jemand, mit dem man fischen oder zelten gehen konnte oder die Sterne zählen, so einfach. Ich denke, für Johannes war Jesus kein Gesellschafts- und Weltverbesserer, schon gar kein Rebellenführer, der römische Kasernen in die Luft jagt, auch kein Aussteiger, der in ein Kloster geht. Jesus war ein Freund. Und was macht man mit einem Freund? Nun, das ist ganz einfach. Man hält zu ihm. Und vielleicht ist das der Grund dafür, dass Johannes als einziger von den 12 Jüngern am Ende noch unter dem Kreuz stand. Er war gekommen, um seinem Freund Adieu zu sagen. Er gibt selbst zu, dass er noch nicht richtig kapiert hat, wie das alles hier zusammenhängt. Aber das war nicht so wichtig, denn sein bester Freund, der steckte in der Klemme und er musste ihm zur Seite stehen. Johannes, der Einzige aus der Jüngergruppe, der zu Jesus sich stellt, und auf ihn trifft genau das zu, was wir gerade gesungen haben in diesem Paul-Gerhardt-Lied, aus diesem Passionslied, Haupt voll Blut und Wunden, wenn er dichtet, ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht. Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. Und dabei erlebt er, dieser Johannes, dass dieser Ort des Kreuzes ein Ort ist tiefster Offenbarung. Und wie diese Offenbarung aussieht, auch das beschreibt Paul Gerhardt in der nächsten Strophe. Denn Paul Gerhardt hat herausgefunden, am Kreuz finde ich meine Identität. Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden mein Heil, mich finden soll. Die wahre Selbstfindung, wer bin ich, die geschieht unter dem Kreuz. Und wenn ich frage, wer bin ich, dann bekomme ich die Antwort, tritt unter das Kreuz und dort siehst du, wer du bist. Und mindestens viererlei erkenne ich dort. Das Erste, was wir erkennen, du bist geliebt. Wenn Johannes gefragt wurde, wer bist du, dann konnte er sagen, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Der Theologe und Kirchenlieddichter Johann Jakob Rambach, er hat einmal sinngemäß gesagt, das Größte wäre, wenn am Ende auf unserem Grabstein stehen würde, hier liegt ein Jünger, den Jesus lieb hat. Von der ersten Begegnung mit Jesus an hat Johannes gespürt, ich werde geliebt. Und seitdem hat er immer wieder den Kontakt, die Nähe gesucht von Jesus. Wo Jesus war, war Johannes auch. Beim Tisch versuchte er, den Platz neben ihm zu ergattern. Unterwegs wollte er neben Jesus laufen. Er wollte von Jesus hören, lernen. Die Lebenshaltung hat er verinnerlicht, wenn Jesus sagt in Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch. Das hat er sich zu eigen gemacht. Und jetzt steht Johannes unter dem Kreuz und er erfährt, wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Woran er das erkennt? Daran, dass Jesus ihn in der Masse der Menschen erkennt und persönlich anspricht. Das war ja oft so. Wenn Jesus irgendwo aufgetaucht ist, dann sind die Massen herbeigeströmt. Auch am Kreuz nicht anders. Viele sind da, die dabei stehen, ganz dicht, schaulustige Gaffer, Unglückstouristen, sagt man heute. Andere gehen vorbei, sie verspotten, sie lästern, sie lachen Jesus aus. Sie wollen sehen, was jetzt passiert mit diesem Querulant, mit diesem Gotteslästerer. Und sie suchen irgendwo auch die Bestätigung dafür, dass dieser Jesus halt eben doch nur ein sterblicher Mensch war. Und wie gesagt, die Jesus-Leute, die Jünger, die machen sich ja rar. Sie sind panikartig geflohen. Nur eine Handvoll blieb, seine Mutter, ein paar Frauen und Johannes. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte. Das ist erstaunlich. Da ist eine riesige Menschenmenge, Jola, Gaffer, Schriftgelehrte, Schaulustige, Spötter, Schwätzer, ein paar dabei, die ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt hatten. Und inmitten dieser Menge, da sieht Jesus seine Mutter und er sieht den Jünger Johannes. Mitten in der Menge, in seinem Todeskampf, trotz seiner brutalen Schmerzen, sieht Jesus seine Mutter und er sieht den Johannes. Und er sieht ihre Not und ihre Hilflosigkeit, ihr ganzes Elend. Als wäre sein Elend nicht viel, viel schlimmer. Aber das ist so typisch für Jesus. Als er einmal auf dem Weg war in das Haus des Jairus, da waren viele Menschen, haben dicht herum um ihn gestanden, geschubst, gerempelt. Und in diesem ganzen Chaos hat er diese eine Frau wahrgenommen, die sein Gewand berührt hat, in der Hoffnung, gesund zu werden, und hat sich ihr zugewandt. Oder als Jesus nach Jericho kam und überall standen an den Straßen die Menschen und haben geschaut, wer da kommt. Und er, Jesus, er sieht den einen, der da oben sitzt auf dem Baum, den Zachäus. Oder als er unterwegs ist, er sieht am Rand den blinden Bettler. Er sieht den einen Kranken unter den vielen Kranken in der Kurklinik Bethesda. Jesus sieht den Einzelnen. Und liebe Gemeinde, das gilt auch für uns. Jesus sieht auch jeden von uns mit seiner persönlichen Geschichte. Auch persönliche Not. Jede Regung unserer Seele bewegt ihn. Er kennt unsere Sorgen und Fragen. Wir sind keine Nummer für ihn, für ein unpersönliches Rettungsobjekt. Und deswegen denken Sie nicht und denken nicht, es gibt doch so viele Nöte in dieser Welt, große Nöte und große Schwierigkeiten. Warum soll Jesus sich gerade mir zuwenden? Nein, Jesus, er ist unser persönlicher Freund, der sich auch um das Alltägliche und um das ganz Normale kümmert. Und wir dürfen zu ihm kommen und er sieht uns mit seiner ganzen Liebe. Und unter dem Kreuz erinnert sich Johannes vielleicht an das, was Jesus einmal von sich gesagt hat. Auch im Blick auf sich und auch auf andere. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und das tut er da am Kreuz. Er lässt sein Leben für uns, um uns aus unserem Sündenschlamassel zu befreien, weil er will, dass wir für alle Ewigkeit bei ihm sein können. Und das ist das Erste, was wir unter dem Kreuz erkennen. Du bist geliebt. Das Zweite, was wir unter dem Kreuz erkennen, du bist gerettet. Nach einem entsetzlichen sechsstündigen Todeskampf ruft Jesus aus, es ist vollbracht. Und die, die da standen, die haben das sicherlich zunächst einmal so interpretiert, jetzt ist es vorbei. Endgültig zum Glück die Qualen zu Ende. Jesus ist tot. Aber als Johannes und die anderen Jünger dann zwei Tage später am Abend zusammen waren und Jesus plötzlich dann vor ihnen steht, da haben sie auf einmal verstanden, dass das was ganz anderes bedeutet hat. Es ist vollbracht. Das hat nicht bedeutet, es ist vorbei, endlich ist es ausgestanden. Sondern jetzt hat er gemerkt, das ist was ganz anderes. Das heißt, es ist vollbracht. Jesus hat da zwar die Hölle erlebt, aber er hat dort am Kreuz dem Teufel die Macht entrissen. Unter dem Kreuz begegnet der Johannes sozusagen fast fühlbar dieser Gewalt des Todes und der Sünde. Aber Jesus hat die Sünde besiegt und den Tod besiegt. Es ist vollbracht. Das heißt, Jesus geht als Sieger hervor. Der Verlierer hat in Wirklichkeit gewonnen. Und Jesus hat dort am Kreuz das größte Menschheitsproblem gelöst, nämlich unser Schuldproblem. Es ist vollbracht. Das heißt im Griechischen Tetelestai. Und Tetelestai, das kann auch heißen bezahlt. Wenn man damals eine Rechnung quittiert hat, dann schrieb man drunter Tetelestai, bezahlt. Und wenn Leute eingesperrt wurden, sie saßen im Gefängnis, dann hing ihre Anklageschrift auf der Tür. Und wenn die Strafe bezahlt war oder auch derjenige hingerichtet wurde, dann wurde auch auf diesen Schuldschein geschrieben, Tetelestai, erledigt. Das war am Kreuz geschehen. Jesus hat unsere Sünde für unsere Sünden bezahlt. Paulus sagt später, unser Schuldbrief wurde ans Kreuz geheftet und Jesus zugeschrieben, er wurde bezahlt durch den, der am Kreuz hing. Und das heißt, wenn mein Gewissen mich anklagt, wenn der Teufel mir die Rechnung der Schuld präsentiert, dann kann ich sie zurückweisen und sagen, da, Tetelestai, bezahlt. Ich bin gerettet, ich bin frei. Das ist das Zweite, was wir unter dem Kreuz erkennen, du bist gerettet. Und das Dritte, was wir erkennen unter dem Kreuz, du bist Teil der Familie Gottes. Jesus sagt zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und danach spricht er zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Über diese beiden Sätze ist viel gerätselt worden. Und in diese Sätze ist auch viel hineininterpretiert worden. Warum verweist Jesus diese beiden aufeinander? Wohl kaum, wie so oft zu hören ist, damit die Maria im Alter versorgt sein würde, denn sie hatte ja schließlich noch 4 weitere Söhne. Einer davon, Jakobus, wird später als Leiter der Gemeinde in Jerusalem erwähnt. Maria wäre versorgt gewesen, das kann es wohl nicht sein. Sondern hier unter dem Kreuz entsteht eine neue Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wie sie enger kaum sein könnte, eine neue Familie, die Familie Gottes. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, deine Mutter. Da werden Menschen sozusagen als Mitglieder einer Familie aneinander verwiesen. Es entsteht quasi bereits die kleinste Zelle von Gemeinde Jesu. Kein Club. Kein Club, wo Menschen das gleiche Hobby betreiben, keine Clique von Kumpels, wo man sich halt gut versteht, kein Verein der besonders Anständigen oder der besonders Gebildeten, sondern Gemeinde, das ist Gemeinschaft der Menschen, die Jesus zur Familie Gottes zählt. Jesus bringt dabei 2 ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Maria, diese Frau, die vielleicht so um die 50 Jahre alt wahrscheinlich war, das war damals schon ziemlich alt. Und dann diesen jungen Johannes, Maria, die durchaus auch an diesem Jesus, ihrem Sohn, gezweifelt hat. Und dann aber Johannes, der zielstrebig Jesus nachfolgte. Aber wenn Jesus Menschen zusammenbringt und Menschen zusammenführt, dann gelten nicht mehr Sympathie und Antipathie, auch nicht gesellschaftliche Unterschiede, dann werden auch Generationsprobleme und kulturelle Unterschiede bewältigt. Das Gemeinsame ist die Liebe zu Jesus. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und für die christliche Gemeinde gilt es seitdem. Die christliche Gemeinde, sie sammelt sich unter dem Kreuz. Jesus Christus, der Gekreuzigte, Jesus, der Auferstandene, das ist der Mittelpunkt. Auf den richten wir uns aus. Auf ihn hören wir, ihn loben wir, ihm dienen wir. Und wenn christliche Gemeinde sich nicht mehr um das Kreuz sammelt, dann hat sie aufgehört, christliche Gemeinde zu sein. Und christliche Gemeinde, sie ist eine Familie. Wenn christliche Gemeinde nur noch ein Freundeskreis ist, nur noch eine Clique von Gleichgesinnten, dann ist sie nicht mehr Gemeinde Jesu. Denn sie besteht aus unterschiedlichen Menschen. Wie es im Galaterbrief heißt, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr zusammen ein neuer Mensch geworden. Das ist das Dritte, was wir erkennen, du bist Teil der Familie Gottes. Und viertens, wir erkennen, du bist beauftragt. Das ist nun etwas ganz Wichtiges am Schluss noch. Wenn Jesus uns hineinnimmt in diese neue Familie, wenn er uns in die Gemeinde beruft, dann gibt er uns einen Auftrag. Johannes hat von diesem Tag an Maria tatsächlich zu sich genommen, so heißt es, obwohl sie, wie gesagt, ja mehrere Kinder hatte. Aber nun sollen doch beide füreinander da sein. Nach der altkirchlichen Überlieferung ist sie später mit Johannes nach Ephesus gegangen und liegt dort begraben. Das wissen wir allerdings nicht sicher. Der Mann am Kreuz, er beauftragt seine Leute. Und jeder hat einen Auftrag, eine Aufgabe. Und jeder hat zu der Aufgabe auch die nötige Gabe. Ganz unterschiedlich, ob das praktische Mitarbeit ist, ob das das treue Gebet zu Hause ist, ob einer alten Frau helfen oder einer alleinerziehenden Mutter mit Rat und Tat zur Seite stehen, ob sie ihren Kindern, Enkelkindern biblische Geschichten erzählen. Wir haben alle einen Auftrag. Und wenn Sie vielleicht unsicher sind und sagen, ich weiß gar nicht, was mein Auftrag ist, dann fragen Sie einfach Gott, fragen Sie Jesus, sagen Sie, Jesus, was soll ich tun nach deinem Willen? Und dann hören Sie, was er Ihnen eingibt. Das ist dein Auftrag. Und dann tun Sie es im Vertrauen auf ihn, damit seine Liebe auch andere Menschen erreicht und damit andere von ihm erfahren, damit andere zu ihm finden unter das Kreuz. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht, so dichtet Paul Gerhardt. In Johannes haben wir einen kennengelernt, der ganz nah am Kreuz steht. Und Paul Gerhardt ergänzt, es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden mein Heil, mich finden soll. Ja, unter dem Kreuz finden wir unsere Identität. Und da erkennen wir, ich bin geliebt, ich bin gerettet. Ich bin Teil der Familie Gottes und ich bin beauftragt. Und Gottes Volk sagt Amen.